Respect.
Wie wird Nachhaltigkeit in der Baubranche gelebt? Darüber unterhalten wir uns heute in einer neuen Folge von Sustainable Impact, dem Podcast von Respect, Austrian Business Council for Sustainable Development. Mein Name ist Max Augustin und ich freue mich ganz herzlich, euch heute wieder zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Zum heutigen Thema rede ich natürlich nicht alleine, auch heute habe ich wieder jemanden eingeladen und das ist heute Nathalie Schwendenwein von POR. Hallo Nathalie.
Hallo.
Freut mich sehr, dass du heute da bist, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Jetzt natürlich POR, für die meisten ist es wahrscheinlich ein Begriff oder es gibt wahrscheinlich keinen, der noch nicht an einem Logo von euch irgendwie vorbeigelaufen ist, aber dennoch ein bisschen, um vorzustellen für Leute, die euch vielleicht noch nicht ganz genauso kennen. Ein bisschen über POR sprechen, wer seid ihr, was macht ihr und was sind solche Initiativen?
Das stimmt. An unserem Logo gerade nicht vorbeizulaufen, scheint doch relativ schwer in der Innenstadt aktuell. Die POR ist den meisten ein Begriff. Die POR ist ein führendes Bauunternehmen in Europa mit rund 21.000 Mitarbeitenden. Wir sind in 7 Heimmärkten tätig. Und die POR ist auch ein börsennotiertes Unternehmen, tatsächlich die älteste an der Wiener Börse notierte Aktie auch, mit über 150 Jahren Unternehmensgeschichte inzwischen. Von unseren Leistungen sind wir Bau-Allrounderin, also von klassischem Hochbau, Tiefbau, Infrastruktur, auch eine sehr breite Palette an Spezialkompetenzen, wie zum Beispiel die Umwelttechnik und auch die Materialherstellung. 2025 war unser wirtschaftlich erfolgreichstes Jahr bisher in der Unternehmensgeschichte mit rund 6,3 Milliarden Euro Umsatz und einem Auftragsbestand von 9,5 Milliarden Euro und auch einer deutlichen Ergebnissteigerung. Und das ist auch der Punkt, an dem Nachhaltigkeit spannend und strategisch relevant wird. Wir gestalten Lebensräume, die über Jahrzehnte wirken. Und wenn man langlebige Infrastruktur baut, bedeutet das auch, dass man auf eingesetzte Ressourcen Zugriff hat, dass man Emissionen beeinflusst, Resilienz und langfristige Qualität eine Rolle spielen. Also wenn wir über Klimawandel sprechen, kommen wir an der Baubranche eigentlich kaum vorbei.
Ja, du hast ja schon angesprochen, diese Nachhaltigkeit, die auch strategisch auch bei euch verankert ist. Was bedeutet denn dieses nachhaltige Bauen jetzt auch für eure Unternehmensstrategie oder auch für euren alltäglichen Geschäftsbetrieb, den ihr habt?
Nachhaltigkeit ist bei uns kein Zusatz und das klingt jetzt so simpel, aber es ist Teil unserer wirtschaftlichen Steuerung. Nachhaltigkeit schafft dann Wert, wenn es nicht in einer Parallelwelt organisiert ist, sondern tatsächlich als Teil guter Unternehmensführung, aber auch guter Projektabwicklung. Das bedeutet bei uns konkret, wir denken CO2, Ressourcenverbrauch, Kosten und Qualität gemeinsam und nicht erst nacheinander. Und das Ganze zeigt sich nicht in Hochglanzbildern und sieht man auch nicht auf den ersten Blick, wenn man an einer Baustelle vorbeifährt, sondern in tausenden kleinen Entscheidungen, die täglich getroffen werden. Bei der Materialauswahl, auf der Baustelle, im operativen Betrieb, in der Logistik und auch im Energieeinsatz. Und genau diese Entscheidungen machen dann den Unterschied. Zurückzuführen, dass das wirtschaftlich funktioniert, zeigt sich in den Zahlen. Wir sehen auch, dass wir im letzten Geschäftsjahr -14% unserer Emissionsintensität reduziert haben, bei einer gleichbleibenden Leistung und einem deutlich verbesserten Ergebnis. Das zeigt doch, dass nachhaltiges Bauen für uns kein Zielkonflikt ist, sondern mehr Effizienztreiber.
Wann ist denn das bei euch so auch entschieden worden, dass eben diese Nachhaltigkeit so diese wirklich eine strategische Verankerung bei euch teilnimmt, dass es wirklich so einen Wendepunkt erlebt hat, wo ich gesagt habe, das ist das, worauf wir setzen wollen, dass ihr sagt, das ist nicht nur ein Teil, sondern das ist unsere Unternehmensstrategie auch?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe vorhin erwähnt, die POR ist 150 Jahre alt. Nachhaltigkeit ist bei der POR kein neues Thema. Die Umwelttechnik ist lange verankert und integriert. Das älteste Dokument, das ich gefunden habe im Fundus, war ein Umwelthandbuch der POR aus dem Jahr 1993. Der erste Werthaltigkeitsbericht wurde 2009 damals veröffentlicht. Der entscheidende Wendepunkt war dann aber, als man vom Reporting zur Steuerung übergegangen ist. Also in den vergangenen Jahren sieht man, dass Regulatorik, Vergleichbarkeit und Transparenz stark zugenommen haben und gleichzeitig aber auch die Erwartungshaltung von Kunden, Investoren und auch Finanzierungspartnern steigen. Für uns war klar, dass die Nachhaltigkeit nicht nur Berichtspflicht ist, sondern in das Kerngeschäft hineinwirkt. Also in die operative Umsetzung, in die Ausschreibungen, in die Anforderungen unserer Kunden, auch in die Lieferkette und am Ende in die operative Exzellenz auf den Baustellen. Und Transparenz ist nicht mehr Differenzierung, Umsetzung ist in dem Fall Differenzierung. Wir sehen sehr konkrete Kriterien in den Ausschreibungen, knapp 16% unserer Ausschreibungen letztes Jahr hatten konkrete Nachhaltigkeitskriterien. Die Tendenz ist steigend. Die kommen größtenteils von öffentlichen Auftraggebern, von Großunternehmen und sind beispielsweise Treibhausgasbilanzen mit klaren Mindestkriterien, FCF-Kriterien für Projekte, die von der Weltbank auch finanziert sind. Wir sehen steigende Arbeitssicherheitsanforderungen bei Datacentern, große internationale Tech-Konzerne. Und anfangs ging es klar stärker um das Thema Transparenz und heute geht es um Transformation. Wie setzt man es operativ um? Und das bedeutet auch, wie man langfristig seine Marktposition sichert.
Ihr arbeitet euch ja auch entlang an diesen oder an bestimmten 8 ESG-Handlungsfeldern quasi. Warum habt ihr euch entschieden, auch eben diese Punkte in den Fokus zu nehmen, zu sagen, das ist für uns auch wichtig, dass wir uns danach ausrichten?
Ich finde, Nachhaltigkeit wird immer breit und teilweise abstrakt diskutiert. Unser Anspruch war deshalb, das Thema in eine Struktur zu übersetzen, die auch im Alltag funktioniert. Wir haben die 8 Handlungsfelder bewusst so gewählt, dass sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette der POR funktionieren und gleichzeitig aber auch steuerbar bleiben. Für uns war ausschlaggebend in der Erstellung auch der Strategie und der Auswahl der Handlungsfelder, dass wir aus einem abstrakten Zielbild etwas gestalten, ein umsetzbares Programm mit Verantwortlichkeiten, Prioritäten und auch Messbarkeit dahinter. Und deswegen haben wir die Inhalte nicht seitens der Corporate Sustainability Abteilung entwickelt, sondern die operativen Einheiten haben die Inhalte des Programms entwickelt.
Welche so konkreten Schritte oder messbare Projekte hat man denn da auch jetzt auch gestartet, um auch diese Transformation ja auch voranzutreiben, jetzt auch innerhalb des Betriebes? Ja.
Wir haben sehr bewusst darauf geachtet, dass die Nachhaltigkeitsstrategie mal integraler Bestandteil der gesamten Unternehmensstrategie der POR ist. Und dass sie von Anfang an messbar ist und steuerbar aufbereitet ist. Weil was wir nicht messen können, ohne Messbarkeit gibt es keine Transformation. Und konkret bedeutet das, wir haben 18 Ziele bis 2030 festgelegt. Die sind hinterlegt wiederum mit Maßnahmen für die operative Umsetzung, mit klaren Verantwortlichkeiten, mit KPIs und mit Zielwerten. Unser Basisjahr ist dafür 2024, unser Zieljahr ist 2030. Wir tracken den Fortschritt jährlich, sowohl intern und veröffentlichen den auch extern. Und dass der Ansatz ganz gut funktioniert, hat sich für uns jetzt im ersten Jahr der Umsetzung gezeigt. 13% dieser Maßnahmen sind bereits integriert, 70% befinden sich in Arbeit. Und für mich ist der viel wichtigere Punkt, wir haben damit eine Voraussetzung geschaffen, dass wir Nachhaltigkeit genauso steuern können wie Kosten, Zeit und auch Qualität, einfach kennzahlengetrieben.
Jetzt hat die Baubranche natürlich einen großen ökologischen Fußabdruck. Ja. Was waren denn für euch denn auch so die größten Herausforderungen bei dieser Umstellung, eben euch darum zu orientieren und sagen, okay, wir richten da alles nachhaltig auch aus?
Die eigentliche Herausforderung liegt weniger im Zielbild als in der Umsetzung unter realen Projektbedingungen. Technische und emissionsärmere Lösungen gibt es zunehmend. Die eigentliche Frage ist, wie man frühzeitig gemeinsam mit Auftraggebern, mit Architekten, Partnern, Lieferanten so plant, dass es einerseits wirtschaftlich skalierbar, aber auch terminlich umsetzbar bleibt. Und hier gibt es einfach zentrale Spannungsfelder. Die Verfügbarkeit von Materialien, Kosten, technische Eignung, die Datenqualität und teilweise auch noch die fehlende Marktreife von Produkten, gerade im technischen Bereich. Und hier braucht es auch eine neue Form der Zusammenarbeit, weil wir können diese Projekte nur umsetzen und in Pilotprojekte bringen, dann skalierbar machen, in einer engen Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten. Wir sind am Ende Auftragnehmer, wir sind ausführender Auftragnehmer und sind stark davon abhängig, was Kunden auch beauftragen, in welcher Spezifikation. Unser Anspruch ist dabei relativ klar, nachhaltiges Bauen muss ökologisch wirksam sein und gleichzeitig aber auch wirtschaftlich tragfähig sein. Nur dann kann es skalieren. Und das heißt, unsere Rolle ist klar in der Beratung, Optionen aufzuzeigen, welche Alternativen gibt es mittlerweile, welche emissionsärmeren Lösungen kann man gemeinsam entwickeln. Und deshalb bauen wir auch aktuell unsere Leistung des nachhaltigen Bauens aus. Also ganz bewusst verankern einen POR-Mindeststandard, der in der operativen Bauausführung unser Mindeststandard ist für jede unserer Baustellen künftig.
Mhm. Was du auch gerade angesprochen hast, welche so Arten von Lösungen oder Innovationen gibt es denn da jetzt schon, die man einsetzen kann in der Baubranche, jetzt auch für zukünftiges Bauen, aber auch von immer auch ja, der Revitalisierung von jetzigen Gebäuden, die schon da sind?
Wir unterscheiden, dass wir nicht nur im Hochbau tätig sind, sondern vor allem den Baustellenbetrieb. Das bedeutet, dass wir alternative Antriebe für Baugeräte und Maschinen anbieten können, sei es durch Elektrifizierung bei Kleingeräten. Wir haben auch den ersten Wasserstoffbagger mit den Wiener Netzen gemeinsam ausprobiert. Ich war heute in der Früh laufen, um 6.30 Uhr sehe ich eine Bohrbaustelle und denke mir, den Bagger kenne ich, unser Wasserstoffbagger, schnell mal ein Foto davon gemacht.
Ja.
Also man sieht auch, es ist tatsächlich in Anwendungen, nicht nur in Pilotprojekten. Mhm. Also alternative Antriebe einerseits in den Materialien, die gewählt werden, gibt es mittlerweile sehr schöne Beispiele. Emissionsarmer Zement, alternative Mischformen von Asphalt, die man einsetzen kann und die auch in der Qualität nicht schlechter sind und auch in Zeit und Leistung sich bewähren.
Ja, so jetzt auch, weil wir über ESG-Maßnahmen ja auch gesprochen haben. Welche ESG-Maßnahmen sind bei euch im Unternehmen jetzt zum Beispiel zum Thema Dekarbonisierung oder Kreislaufwirtschaft etc. auch jetzt besonders zentral?
Für mich steht die Dekarbonisierung ganz klar im Mittelpunkt, weil wir nicht nur eine Euro-Bilanz steuern, sondern auch eine Treibhausgas-Bilanz steuern. Gleichzeitig geht es aber nicht nur um CO2, sondern auch, wie wir nicht finanzielle und finanzielle Kennzahlen miteinander verknüpfen.
Mhm.
Wir haben gesehen, dass das durchaus möglich ist. 2025 haben wir unsere Scope 1 und 2 Emissionen um knapp 23% reduzieren können im Vergleich zum Basisjahr 2024 und auch unsere Scope 3 Emissionen um knapp 13%. Gleichzeitig haben wir letztes Jahr den Energieverbrauch um knapp 10% reduziert und den Anteil erneuerbarer Energien mehr als verdoppelt. Das ist auch der Grund, wieso unsere Emissionen in Scope 1 und 2 so stark gesunken sind. Wir haben die erneuerbaren Energien von knapp 7% auf 20% gesteigert. Das ist schon ein wesentlicher Anteil für ein Unternehmen der Größe von Nepal. Und dass wir das in unserem wirtschaftlich stärksten und erfolgreichsten Jahr auch geschafft haben, ist für mich eine zentrale Botschaft. Es ist möglich, wirtschaftlicher Erfolg und klimabewusstes Wirtschaften gehen Hand in Hand.
Mhm.
Und das ist eine Kernaussage, dass das eine dem anderen nicht widerspricht, sondern sich unterstützt.
Mhm. Du hast eh schon die Scope 1 und Scope 2 Reduktion angesprochen. Die verfolgt ja auch ambitionierte Klimaziele. Was sind denn so die Schritte, die da am stärksten drauf einzahlen?
Genau, wir sind ja den Science-Based Targets committed mit dem Ziel, 43% der Scope 1 und 2 Emissionen bis 2030 zu reduzieren.
Mhm.
Wir haben 7 zentrale Hebel in unserem Dekarbonisierungsplan definiert. Mhm. Und 4 davon zahlen direkt auf Scope 1 und 2 ein, also alternative Treibstoffe zum ersten, Energiewende mit Grünstrom, auch klimafreundliche Immobilien und optimierte Mischverfahren. Konkret heißt es, wir ersetzen fossile Treibstoffe schrittweise durch Alternativen wie HVO und elektrifizierte Geräte. Wir bauen erneuerbare Energien zunehmend aus und erhöhen auch den Anteil von Grünstrom über das gesamte Portfolio hinweg. Und wir senken auch den Energieverbrauch in den Gebäuden und auf unseren Baustellen ganz gezielt. Und betreffend der Mischverfahren geht es um optimierte, energieintensive Prozesse in der Asphalt- und Betonproduktion. Und das ist, diese Maßnahmen haben jetzt im letzten Jahr bereits Wirkung gezeigt. Genau das war uns wichtig, dass die Dekarbonisierung nicht abstrakt bleibt, sondern ganz klar ein Hebel und auch den operativen Tätigkeiten zuzuordnen ist.
Mhm. Wie wichtig ist da auch jetzt Führung oder eben auch Kommunikation von oben, weil speziell in diesem Transformationsprozess, dass man da wirklich alle mitnimmt und dass dann alle wirklich auch gut informiert sind und das mittragen?
Führung in diesem Kontext bedeutet, Orientierung zu geben und Komplexität rauszunehmen.
Mhm.
Transformation benötigt Klarheit und die entsteht durch gute und vor allem adressatengerechte Kommunikation. Das ist die wirklich schöne Herausforderung und auch die Aufgabe, alle mitzunehmen. Das bedeutet von den operativen Einheiten auf der Baustelle bis zum Management im Headquarter hinweg. Und dafür muss man einfach Inhalte unterschiedlich übersetzen. Da gibt es einerseits auch kritische Stimmen, die muss man ernst nehmen und Lösungen dann gemeinsam entwickeln. Und darauf haben wir letztes Jahr einen ganz, ganz starken Fokus gesetzt in der internen Kommunikation, Nachhaltigkeit klarer zu machen, greifbarer zu machen, erklärbar zu machen. Und die Rückmeldungen haben uns bisher recht gegeben. Es kommt irrsinnig viel aus der Organisation zurück, viele Kolleginnen und Kollegen, die ihre eigenen Ideen einbringen, die aktiv den Austausch auch suchen. Und Meinungen und Rückfragen sind da überhaupt nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Ich glaube, gerade im Diskurs entsteht dann oft die Bewegung, die man dann auch benötigt, um Dinge voranzubringen.
Wie, weil du vorher auch schon gesprochen hast, den Dialog, den man hat ja zwischen dem Stakeholder, man hat Kundinnen und Kunden, die da die Ansprüche haben. Wie bringt man das dann alles untereinander unter einem gemeinsamen Blickwinkel, dass man sagt, okay, wir ziehen das alle gemeinsam durch und überzeugt sich auch davon, dass das der richtige und gute Weg ist?
Ja, unterschiedliche Funktionen schauen naturgemäß auf unterschiedliche Steuerungsgrößen. Intern gesprochen, für den Einkauf sind das jetzt beispielsweise Preise und Verfügbarkeit, für die Baustelle ist es Prozesseffizienz und die Umsetzung. Für die Finanzabteilung sind es Risiken, Kapitalallokation und für den Vorstand geht es dann letztlich um Performance, Kapitalbindung und langfristige Wertentwicklung auch. Und genau deswegen ist diese Übersetzungsarbeit vor allem intern so wichtig. Und meine Rolle ist es, diese Perspektiven zusammenzubringen und auch deutlich zu machen, Nachhaltigkeit muss kein Zusatzaufwand sein, sondern ist eine Grundlage, um auch bessere Entscheidungen zu treffen. Und das ist etwas, was ganz viele Personen unterschätzen. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Klimathema, es ist ein starkes Effizienzthema. Wir haben durch die Berichtspflichten, die wir haben, eine viel stärkere Verfügbarkeit nicht finanzieller Kennzahlen. Dank der CSRD sind es bei uns knapp über 700 neue Kennzahlen. Und dadurch werden auch Aspekte heute sichtbar, die früher kaum datenbasiert geführt werden konnten. Und das ist dann der entscheidende Punkt. Dadurch lassen sich auch zusätzliche Potenziale in der Wertschöpfungskette erkennen. Man dreht jeden Stein einmal um und begutachtet ihn. Und aus meiner Sicht ist es ganz relevant, man kann Nachhaltigkeit nicht ernsthaft diskutieren, wenn wir nicht auch über EBIT sprechen, wenn wir nicht über CAPEX und Margen und auch Risiken sprechen. Ja. Die entscheidende Frage ist dann letztlich immer auch im internen Dialog, welche Maßnahmen wirken, was kosten sie heute? Welche Risiken reduzieren sie langfristig und was passiert, wenn wir es nicht umsetzen? Und wo entstehen daraus auch Effizienzgewinne und echte Wettbewerbsvorteile auch für uns?
Also da auch konkrete Beispiele, wo eben so konkrete Wettbewerbsvorteile dann dadurch entstehen, wo ihr gemerkt habt, durch solche Initiativen haben die Unternehmen oder die ihr unterstützt oder ihr auch selber in eurem Unternehmen wirklich Vorteile geschaffen. Auch das Stichwort eben wie Nachhaltigkeit als Business Case, das wird ja immer mehr jetzt gemacht, als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ein bisschen. Ja. Inwiefern schaut es da aus?
Das ist die Besonderheit, die BOR bieten kann. Wir können alles aus einer Hand anbieten. Wir haben von Steinbrüchen über die Materialherstellung, über die operative Bauausführung und dann vor allem das Thema am Ende des Lebenszyklus, Rückbau, Rückführung und Recycling, alles in unserer Produktpalette. Das bedeutet, dass wir unseren Kunden sehr gut über den gesamten Lebenszyklus verschiedene Varianten aufzeigen können. Business Cases sind die Grundlage dafür, dass es sich auch intern rechnet. Natürlich muss es auch für die Kunden profitabel sein. Der Preis spielt eine große Rolle und das zeigt sich in vielen, vielen Projekten. Und wir bauen gerade eine der größten Schulen des Landes, wo wir auf emissionsarmen Zement setzen, sehr viel lokal auch produzieren. Also die Mischanlage, eine mobile Mischanlage vor Ort ist, das reduziert Transportwege und auch Transportemissionen. Und das ist ein schönes Beispiel, wie man Emissionen sparen kann, aber auch kosteneffizient planen kann. Wir haben insgesamt ein Einsparpotenzial von knapp 4.200 Tonnen CO2. Das entspricht etwa 660 Erdumrundungen mit dem PKW. Ja, also. Hier gibt es Alternativen. Die Preise sind aktuell noch marginal höher, aber der langfristige Effekt und die Einsparung, die man auch durch CO2-Vermeidungskosten dadurch erzielt, rechnen sich am Ende des Tages.
Also auch Stichwort Dekarbonisierung oder auch Kreislaufwirtschaft, wie du gesagt hast, irgendwie kann man sowas wieder zurückführen, dass es dann nicht nur Müll übrig bleibt. Wie sieht es denn in der Sensibilisierung aus? Muss man dann Leute noch überzeugen, dass es diese alternativen Möglichkeiten gibt, die ja wirklich, oder wie du sagst, wirklich tatsächliche Einsparungen haben und Vorteile bringen? Ist da noch ein bisschen Zögerliches da oder werden da auch die Leute schon, gehen die da schon offener drauf zu und sagen, hey, das ist eigentlich schon eine coole Lösung?
Hängt immer vom Empfänger ab und hängt immer vom Auftraggeber ab. Der Preis und die Rentabilität des Projektes steht im Vordergrund. Für große Unternehmen, die ebenfalls Klimaziele sich gesetzt haben und auch dieselben Wege verfolgen, ist das zunehmend ein stärkeres Thema, gerade das Thema der Treibhausgasbilanzierung auf Projektebene. Da muss man weniger Überzeugungsarbeit leisten, aber es geht auch gar nicht darum zu überzeugen, sondern Alternativen aufzuzeigen.
Ja.
Dass man bewusst die Wahl treffen kann.
Ja. Gibt es da ein Pilotprojekt oder ein Projekt von eurer Seite, wo ihr sagt, das kann man da herausstechen, wo ihr sagt, das ist einfach ein super Paradebeispiel auch für dieses Thema nachhaltiges Bauen?
Sicherlich die Zentralberufsschule Seestadt, die ich vorhin gerade erwähnt habe. Nachhaltiges Bauen bedeutet bei uns eben auch das Thema Logistik, Baugeräte. Das ist ein starkes Beispiel unserer Pilotprojekte vom letzten Jahr, die CO2-neutrale Baustelle gemeinsam mit der Stadt Wien und der CO2-neutrale Bautrupp mit den Wiener Netzen. Zwei Pilotprojekte zur Erprobung von CO2-ärmeren Baugeräten, CO2-neutralen Baugeräten. Eine Kombination aus Elektro, alternativen Antrieben wie HVO und auch Wasserstoffgeräte für emissionsärmere Baustellen in Summe. Und das Ganze wurde begleitet wissenschaftlich durch die TU Wien, was natürlich auch für alle Projektpartner wesentlich ist, weil du das Thema Rückführung vorhin angesprochen hast. Und wie geht man auch mit Ressourcen um? Die POR hat letztes Jahr mit zwei Joint Venture Partnern die erste Gips-zu-Gips-Recycling-Anlage Österreichs eröffnet. Dort werden künftig bis zu 60.000 Tonnen Gipsabfälle aus dem Rückbau und aus dem Abbruch verarbeitet. Der Rücktransport des Rezyklats erfolgt dann per Bahn wieder nach Bad Rosier-Retour, wo wiederum rund 40% des Rezyklats in neue Gipskartonplatten einfließen. Es ist ein sehr schönes Beispiel. Das ist eine alte, ehemalige alte Produktionshalle, die man dann auch genutzt hat, umgestaltet hat, also Refurbishment statt Abbruch und Neubau, mit einem direkten Anschluss an die Bahngleise, mit 100%iger Versorgung aus Wasserkraft. Und steht auch für das, was künftig noch wichtiger wird, aus meiner Sicht, geschlossene Kreisläufe. Also es bedeutet auch geringerer Einsatz von Primärrohstoffen. Und gleichzeitig zeigt es aber auch sehr schön, dass man eine höhere Unabhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten hat. Und dass auch die Resilienz von allen Partnern dadurch stärkt. Wir werden einfach in Europa dadurch unabhängiger, haben geschlossene Kreisläufe. Und da ist die POR wahnsinnig stark darin mit einer internen Recycling-Einsatzquote von über 50%.
Das wow.
ist wirklich auch im österreichischen und auch im internationalen Vergleich eine starke Kennzahl. Das bedeutet, dass wir mehr als die Hälfte unserer Baustoffe, der Produkte in unserem Kreislauf halten können und aus der eigenen Wiederverwertung wieder einsetzen.
Na, das sind wirklich beeindruckende Zahlen, weil du auch die Gips-zu-Gips-Anlage auch erwähnt hast. Die ist ja auch entstanden mit Mitgliedsunternehmen von uns, mit Saint-Gobain und mit Sauermacher, was ja wirklich ein schönes Projekt auch ist. Ich glaube, da kann man auch ein bisschen rübersetzen auf das Respect-Netzwerk, weil sowas mir ist auch erzählt worden, dass halt auch diese Idee auch ein bisschen entstanden ist, weil über Respect diese Zusammenarbeit auch gekommen ist, dass man sich dann ausgetauscht hat bei dem Respect-Event über diese Möglichkeit eigentlich. Wie sieht es denn für euch aus, dass ihr da auch Teil des Respect-Netzwerkes seid? Wie positiv seht ihr das? Und welche konkreten Vorteile hat euch das auch schon gebracht? War das auch ein Thema bei POR? Ist das auch über Respect dann da überhaupt in Kontakt gekommen mit den beiden Firmen? Wie war das ausgesehen?
Die Historie kann ich tatsächlich jetzt hier nicht wiedergeben, weil das noch vor meiner Zeit war. Die Zusammenarbeit hat ja schon 2018 begonnen und das ist ein schönes Zeichen, dass man auch langfristig vorausplanen muss. Es braucht Kooperation, um gemeinsame Projekte zu erschaffen, die für einen Projektpartner selbst vielleicht zu groß sind in dem Moment. Es braucht auch Weitsicht, langfristige Planung. Mit diesem Jahr kam das Deponieverbot für Gips und dementsprechend diese Umsetzung wäre gar nicht möglich gewesen, hätte man nicht schon 2018 begonnen zu planen, umzusetzen, zu bauen. Und erst dadurch war es möglich, eigentlich zeitgerecht, eine Alternative in Österreich anzubieten und das nicht im Ausland machen zu müssen. Zur Frage Respect, das ist für uns natürlich ein wahnsinniger Mehrwert, weil wir ganz klar auch Wert haben darin zu lernen. Also gemeinsam zu lernen beschleunigt den Prozess, auch zu wissen, was sind Projekte, die gut funktioniert haben oder auch nicht gut funktioniert haben. Trial and Error. Und gerade in so einem dynamischen Umfeld ist es super wichtig, mal einen Blick über die eigene Branche hinaus zu haben, über den Tellerrand hinaus zu haben. Und da bietet uns Respect eine tolle Gelegenheit, sich schneller zu vernetzen und Erfahrungswerte auszutauschen.
Ja, das glaube ich eben. Also hat es auch konkret mal was gegeben, wo gesagt hat, habt ihr euch dann ausgetauscht über ein Respect-Event, wo gesagt hat, das sind tolle Ideen auch irgendwie entstanden, wo ich dachte, so spannend eigentlich, was die machen, weil das, wie du sagst, diesen Blick über die eigene Branche hinauswerfen gar nicht so leicht ist manchmal. Sich denkt eigentlich, die machen eigentlich gute Sachen, die wir auch bei uns irgendwie einsetzen oder umsetzen könnten.
Ja, tatsächlich denke ich gerade an kein Praxisbeispiel, sondern wir haben mit dem Kurier jetzt ein Climate Festival im Juni, das letztes Jahr auf dem Respect-Tag entstanden ist. Also wir werden da jetzt auch teilnehmen.
Ah, das ist auch schön.
Genau, ja? Eine schöne Kooperation mit dem Kurier.
Das freut mich natürlich zu hören, dass sich da was Positives entwickelt, vor allem wenn es im Bereich der Nachhaltigkeit hat, freuen wir uns.
Ah, da gibt es sicherlich ganz viele versteckte Geschichten innerhalb der Poire. Die Poire ist groß. Wie gesagt, 21.000 Mitarbeiter und ja. Ganz interdisziplinär ist die Zusammenarbeit, aber da gibt es sicher viele versteckte Geschichten, ja, wie man zusammengefunden
das
hat.
Das glaube ich definitiv. Also einen Überblick zu behalten, das glaube ich ist auch recht schwierig. Du hast ja vorher schon angesprochen, auch diese interne Zusammenhalt ein bisschen auch zu diesem Thema Nachhaltigkeit innerhalb der Poire. Seitdem er nach Nachhaltigkeit stärker in den Fokus rückt, wie hat sich da auch diese interne Zusammenarbeit bei euch denn auch vielleicht auch verändert oder auch vielleicht verbessert in der Hinsicht?
Die Zusammenarbeit ist definitiv interdisziplinärer geworden. Mhm. Also Nachhaltigkeit ist kein separates Thema mehr, das der Nachhaltigkeitsabteilung zugeschrieben wird, sondern verbindet den Einkauf, die operative Umsetzung und die Finanz stärker miteinander. Mhm. Und gerade wenn man beginnt, Nachhaltigkeit konsequent umzusetzen, schaut man viele bestehende Prozesse an. Gerade Themen wie die Dekarbonisierung und die Kreislaufwirtschaft lassen sich dann nur gemeinsam lösen. Und das verändert dann auch die Qualität der Zusammenarbeit.
Ja, und schweißt dann nochmal ein bisschen mehr zusammen. Also von dem her seht ihr da auch positive Entwicklungen, gehe ich mal davon aus.
Definitiv, ganz klar. Und ein besseres Verständnis für unsere Prozesse und ein besseres Verständnis auch füreinander. Und daraus lässt sich wieder effizient schließen.
Genau, das klingt auch nach einem guten Beispiel. Wenn wir jetzt auch ein bisschen in die Zukunft vorausschauen oder ein bisschen auch die Rahmenbedingungen uns anschauen, weil wir haben das Wort Planungssicherheit ist ja schon heute gefallen, Langfristigkeit. Jetzt ist man natürlich immer ein bisschen auch abhängig, wie Regulatorien dargestellt werden oder was gibt die Politik auch ein bisschen vor. Wie wertest du denn so die aktuelle Situation, beziehungsweise was würde man sich dann auch ein bisschen wünschen, damit auch ihr besser natürlich arbeiten könnt, aber natürlich dann auch eure Kundinnen und Kunden besser arbeiten könnten in der Richtung?
Ja. Wir brauchen vor allem stabile Rahmenbedingungen und Planungssicherheit. Also insbesondere Bau-, Infrastruktur- und Energieprojekte haben lange Vorlaufzeiten. Mhm. Ich habe vorher die Gips-to-Gips-Recyclinganlage erwähnt mit dem Start 2018. Deshalb sind verlässliche regulatorische Leitplanken einfach ein klarer Fokus auf die Umsetzbarkeit so entscheidend. Gleichzeitig braucht es aber auch mehr Anreiz für Innovation und weniger zusätzliche Komplexität. Die Ziele sind bereits in vielen Bereichen festgesteckt und es geht jetzt darum, sie in die Breite zu bringen.
Mhm. Also was denkt ihr, gibt es denn so konkrete Wünsche, die ihr auch vielleicht habt, wo ihr sagt, das würden wir uns auch, wäre auch wichtig oder wo ihr merkt, da hakt es noch ein bisschen oder gibt es zu oft Änderungen, weil es ist ja auch ein bisschen diese Sache von, gibt es zu viele Regulatoren oder zu wenig, das sind die Unternehmen auch immer ein bisschen so dazwischen. Gibt es sowas konkret, wo ihr sagen würdet, das würde es jetzt am ersten helfen oder am ersten brauchen, um da jetzt effizient weiterarbeiten zu können?
Was definitiv hilfreich ist, ist die Unterstützung in gemeinsamen Pilotprojekten, Projektpartner zusammenzubringen. Die Stadt Wien macht hier wirklich einen großartigen Job und ist ja auch sehr treibend, um Unternehmen zusammenzuführen und auch die Realisierbarkeit wirklich umzusetzen. Ich würde sagen, es mangelt uns in Österreich nicht an der notwendigen Regulatorik, an der Komplexität dessen. Es geht darum, Projekte schnell und einfach umsetzen zu können und auch neue Dinge ausprobieren zu können.
Wenn jetzt ihr auch ein bisschen, jetzt seid ihr doch schon ein erfahrenes Unternehmen in der Branche natürlich, ein sehr großes Unternehmen. Wenn jetzt Unternehmen, die jetzt vielleicht am Anfang ihres Nachhaltigkeitsweges stehen, was für ein Typ würdet ihr da vielleicht auch mitgeben oder sagen, was würdet ihr empfehlen, auch vielleicht Leute, die ja in einer ähnlichen Branche tätig sind oder sich da auch mit auseinandersetzen sollten oder müssten?
Mein persönlicher Ratschlag wäre, klein anfangen, aber konsequent dabei zu bleiben. Mhm. Also viele Unternehmen fokussieren sich anfangs auf die Komplexität, auf die Theorie und entscheidend ist aber, ins Tun zu kommen. Wer wartet, bis alle Antworten vorliegen, der wird zu spät sein.
Ja.
Und Perfektion ist nicht notwendig, Fortschritt wiederum schon.
Ja, das ist auch ein schöner Satz natürlich. Ja, natürlich dann das eigentlich das von meiner Seite. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst, mit uns über das Thema gesprochen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die wertvollen Inputs, die du uns gegeben hast. Wenn man oder wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuschauer noch informieren möchten über die POR, wo gibt es denn noch Informationen über eure Maßnahmen, die ihr setzt im Unternehmen etc.?
Am besten über unsere Homepage und natürlich in unserem frisch veröffentlichten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht, der am 26. März veröffentlicht wurde. Dementsprechend dort findet man jeden Status, alle unsere Maßnahmen und Details zu unseren Nachhaltigkeitsinitiativen.
Gibt es eine Nachhaltigkeitsinitiative, die jetzt dann ansteht, wo ihr sagt, da freuen wir uns schon sehr drauf, Projekte geplant?
Also unser voller Fokus liegt auf dem Thema der Dekarbonisierung und den Weg verfolgen wir auch weiter.
Wunderbar, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei und dass ihr weiterhin fit dabei bleibt im Zeichen der Nachhaltigkeit und hier weitere wichtige Schritte setzt. Also vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über Respect erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf unsere Webseite www.respect.at. Dort findet ihr alles zu unseren Informationen, Initiativen, Formaten, Events und natürlich auch alle Informationen zu unserer Mitgliedschaft. Das heißt, wenn ihr auch Interesse habt, dabei zu sein bei unserem Netzwerk, dann schaut euch das gerne an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch irgendwann mit dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder einen schönen Tag und bleibt nachhaltig. Reese.